Click and Rush Episode 7. Ich bin @UliHebel auf X, auf Instagram, auf TikTok und auf Blue Sky. Alles richtig.
Ich bin @JorimHebel und habe eigentlich gar keinen Bock mehr zu erwähnen, wo ich überall bin, weil es dasselbe ist wie Uli. Ihr wisst ganz genau Bescheid, wo ihr uns finden könnt. Und ihr tut das ja auch schon in großer Zahl, glaube ich, hoffe ich, denke ich.
Und ihr solltet auch @ClickAndRush finden, also Click, dann das N wie Norbert oder wie Nobby Styles und Rush ebenfalls auf den diversen Plattformen, um uns da zu folgen und um den Algorithmus Gott etwas zu geben, denn ihr wisst ja, nur wenn da drunter fleißig kommentiert wird, wenn fleißig, weiß ich nicht, Stories geteilt werden und so weiter, dann haben diese sozialen Netzwerke gerade noch genug, sodass sie uns nicht komplett untergehen lassen. Und es ist halt nun mal eine wichtige Währung in diesen Tagen. Kann man machen, was man will. Kann man sagen, was man will. Ja. Womit wollen wir anfangen diese Woche? Es ist immer noch, finde ich, kurz vor der zweiten Länderspielpause recht ruhig in der Premier League. Das gilt wahrscheinlich nicht für Manchester United, aber alles in allem. Keine Trainerentlassung, kein großartiges Theater. Also ich finde es echt erstaunlich, dass es vergleichsweise ruhig ist. Das gilt eh für alle europäischen Ligen, aber in der Premier League ist es nochmal besonders erwähnenswert.
Ja, momentan ruhig. Ja, letzte Woche hatten wir dafür umso mehr Themen. Diese Woche ist es wieder ein bisschen ruhiger. Ihr kennt das, das ist öfter mal so, aber es gibt doch ein paar Dinge, die wir besprechen sollten, logischerweise.
Du darfst aussuchen, mit welchem wir anfangen.
Manchester United natürlich gleich. Das ist, glaube ich, der einzige Aufreger, den es gab am Wochenende.
Ja, ja. Ja, ist so. 0-3 gegen Tottenham ist, also ich sag mal so, wäre das das Spiel gewesen, das unmittelbar letzte vor der Länderspielpause, so sind es jetzt noch zwei Pflichtspiele, gegen Porto, einmal Europa League und dann nochmal in der Premier League, aber wäre das das letzte gewesen vor der Länderspielpause, dann wüsste ich nicht, ob wir jetzt nicht einen Schwerpunkt machen müssen, der hieße, dass Erik ten Hag größere Probleme hat, als er sie hat, aber es ist ja kein Zweifel, dass es geht trotzdem in dieselbe Richtung.
Ja, er ist gestern danach ja gefragt worden, ob das jetzt irgendwie was bedeutet, also ob er jetzt quasi, ob eine Entlassung ansteht. Er meinte darauf, das finde ich auch eine sehr, sehr gute Aussage, dass er gesagt hat, wir haben entschieden, dass es keine Entlassung gibt. Das ist ja schon mal lustig, weil das, glaube ich, entscheidet nicht er, sondern das wird von anderen Orts entschieden und auch ihr wisst alle, wenn ein neues Board kommt, wie es ja der Fall war, dann ist es oftmals halt so, dass man im Endeffekt ja sich einen neuen Trainer aussuchen möchte. Deswegen, das Ganze war natürlich, wisst ihr ja sowieso, ist die ganze Zeit schon unter einem schwierigen Stern gestanden. Aber ja, grundsätzlich das Spiel, ich habe es nur so am Rande gesehen, weil ich hatte ja zweite Liga so parallel angeschnitten. Was halt wieder aufgefallen ist, ist Tottenham, wenn sie halt schnell geworden sind, wenn sie dynamisch geworden sind, wenn Uniteds Mittelfeld quasi mal überbrückt werden musste, dann sind sie komplett offen gestanden. Da gibt's einfach keine Absicherung. Das ist so. Das Thema hatten wir schon sehr, sehr häufig. Ich kann es nur noch mal empfehlen, wenn ihr Lust drauf habt, von Calcio Berlin dieses Video anzuschauen über Manchester United. Da wird das sehr, sehr gut aufgeschlüsselt, also wirklich mit sehr, sehr viel Datentiefe auch. Was das große Problem bei United ist. Du hast einfach sehr, sehr große Wege nach vorne. Ist klar, wenn du versuchst, in Konter zu kommen, das ist ja die Idee, schnell nach vorne zu spielen. Dann müsstest du aber auch viel Personal vorne haben. Das kriegst du nicht. Wenn du dann einen Ball nach vorne spielst, müssen die sehr, sehr viel Meter alleine zurücklegen. Sehr, sehr schwierig. Und nach hinten siehst du halt einfach jedes Mal, bei Ballverlust sind so viele vor aufgerückt, dass du einfach im Mittelfeld das kaum covern kannst, dieser Raum, der da entsteht. Und dann rennst du auf die Abwehr zu und hast dann einfach große Möglichkeiten, dir mit Tempo was zu erspielen. Das hat Tottenham sehr, sehr gut gemacht, muss man wirklich sagen an dieser Stelle. Bruno Fernandes noch mit dieser roten Karte. Also, das hat alles irgendwie so nicht zusammengepasst bei Manchester United und Tottenham war halt einfach genau der Gegner, den United in dieser Phase nicht brauchen kann.
Ja, ich finde schon immer noch, dass das sind die Dinge, die ich pro Erik ten Hag zugrunde legen möchte. Ich finde nämlich, dass die grundsätzliche Herangehensweise auch in dem Spiel wieder nicht schlecht war, aber die Ausführung, die ist bodenlos und das ist leider Gottes bei United ganz oft so. Ich kann gar nicht genau sagen, worum es geht, aber es ist sowas wie also null Intensität spürbar bei United, wenn dann, es gibt so momenteweise, wenn Mount gesund, fit und spielfit ist, Plus, Ahmad, dann gibt es solche Momente manchmal. Ugarte ist, das ist genau das, was ich in einer der letzten Folgen mal beschrieben habe, was dann ihm in so einem Spiel auf die Füße fällt, dass der es einfach nicht in der Struktur richtig gut kann, aus meiner Sicht. Und der Rest ist sowieso, der lässt das alles so über sich ergehen. Es ist ja nicht so in dem Spiel, dass nicht United noch hätte was machen können. Also es ist gerade so im Übergang ist bei Tottenham theoretisch schon was offen gewesen. Die sind immer noch, finde ich, auf eine Weise naiv, wenn das einigermaßen Sinn ergibt. Die Spurs sind auch noch nicht komplett überzeugend für mich. Das war jetzt kein Spiel, das man 0-3 verlieren muss. Im Gegenteil, das ist eins, das man Minimum, glaube ich, unentschieden spielen müsste aus der Sicht Manchester Uniteds. Ich habe irgendwie, also ich, das macht es für mich so schwierig, weil auf der einen Seite könnte man sagen, na gut, Ten Hag, es gab in der letzten Saison Dinge, wo ich dachte, die passen einfach nicht, taktischer Natur, das die Pressingstrukturen, dann die Basic-Offensive, die sie zum Teil hatten. Das ist alles gar nicht so sehr mehr das Problem, finde ich. De Ligt hat ein fürchterliches Spiel erlebt. Okay, und sowas zieht dann oftmals Kettenreaktionen nach sich. Aber grundsätzlich ist das ein Spiel, du hast schon recht, auf der einen Seite ist Tottenham all das, was sie nicht mögen, von ihrem Spielstil her, weil die natürlich irgendwie auch kontern mit Kontern, kontern dann sozusagen. Aber auf der anderen Seite ist es auch ein Spiel, gerade wenn du keinen Ballbesitz hast, indem du eigentlich deine Gegenangriffe besser setzen müsstest. Und das macht, finde ich, die Einordnung dessen so schwierig, weil wenn ich jetzt Ten Hag da abziehen würde, habe ich dann was Besseres. Das glaube ich einfach gar nicht, sondern irgendwie habe ich das Gefühl, dass dieser Kader nach wie vor einfach so ganz viele verschiedene Ideen hat von verschiedenen Trainern, ja auch zum Teil, wenn man auch sagen muss, dass Ten Hag seine Dinge eigentlich immer bekommen hat, und trotzdem sind da noch Überbleibsel drin, da sind ein paar so richtige Kaderleichen noch drin, die es auch schwierig wird loszubekommen, und trotzdem ist irgendwie, also du merkst auch schon, wenn ich jetzt so drüber spreche, es gibt einerseits, andererseits, es ist nicht, die Reaktion fällt jetzt nicht so aus, wie sie ausfallen könnte bei einem 0-3, finde ich. Sondern es ist so, ja, gut, mein Gott, 3-0, ja gut.
Ja, aber also genau das ist ja eigentlich das Problem. Dann ist ja eigentlich, dann hast du ja schon alles gesagt. Wenn Manchester United 0-3 gegen einen Gegner verliert und du sagst, es schockt dich nicht, where are we? Also das ist ja unglaublich. Mitte der 90er Jahre wären alle vom Stuhl gefallen und wären 3 Tage nicht mehr aufgestanden, wenn Manchester United in der Premier League 3-0 verloren hätte. Das ist ja unglaublich. Und dann auch die Art und Weise, was du ja gerade gesagt hast. Du willst Konterfußball spielen, du kriegst es aber nicht hin, dass du Dynamik reinbekommst in deine Konter, weil du einfach zu wenig Personal vorne hast, zu viel Raum hast, zurücklegen musst mit Ball, und in der Rückwärtsbewegung bist du einfach jedes Mal offen. Jetzt kannst du, das ist alles, du hast ja recht, ich habe mit Benny auch lange drüber gesprochen. Die Idee von United ist verständlich. Die Idee ist auch mutig, die Idee ist auch modern, alles in Ordnung. Aber du siehst ja, dass die Spieler es jetzt seit Jahren nicht hinbekommen, es so funktionabel zu bekommen, dass es in jeder Woche funktioniert, gegen jeden Gegner funktioniert, so wie zum Beispiel Arsenal. Ja, die haben ja, die sind ja, wenn wir uns überlegen, die sind noch weit schlechter, waren weit schlechter zwischenzeitlich, als Manchester United das war. In der negativen Spitze, ja, in dem absoluten Low, war Arsenal tiefer in der Tabelle und weiter zurückgelegen als der Rest. Und trotzdem haben die es geschafft, ein System zu implementieren, in dem jeder Spieler immer weiß, was zu tun ist, und das gegen jeden Gegner funktioniert. Ob du gegen jeden Gegner gewinnst, ist eine andere Diskussion. Ob du manchmal an dir selbst scheiterst, ist eine andere Diskussion. Aber du hast in jedem Spiel, siehst du, es kann funktionieren, es hätte funktionieren können, wenn es 3% besser ausgeführt gewesen wäre. Das habe ich bei United nicht. Es gibt bei United sehr, sehr häufig, dass ich mir denke, boah, gegen die werden sie Probleme haben. Die Lücken im Mittelfeld, die werden sie niemals gestopft bekommen. Das ist seit Jahren das große Problem. Jetzt haben alle gesagt, naja gut, Casemiro ist ja nicht mehr fit. Okay, jetzt haben wir mit Ugarte einen. Ja, Ugarte wird aber auch, der wird Lücken stopfen, aber er wird auch in 2-3 Situationen pro Spiel geöffnet werden. Das werden wir sehen, weil er einfach manchmal zu aggressiv rausprescht, weil er mit Ball einfach nicht gut genug ist, um wirklich der, du brauchst halt rein theoretisch, bräuchtest du, ich weiß nicht, gib mir ein Beispiel, du bräuchtest einfach den perfekten Fußballer 11-mal, der dir alle Lücken stopft, der total sicher am Ball ist, der total schnell ist, der total dynamisch ist, der clever ist, der Lücken stopft, das bräuchtest du 11 Mal. Und das kriegst du halt einfach momentan nicht hin. Und jetzt siehst du, jetzt kommen wir zu der Krux. Ich habe es gerade gelesen gestern, weil dieses Jamie Carragher-Zitat ja auch um die Welt gegangen ist. Er hat gesagt, er hat 616 Millionen Pfund ausgegeben und das Team ist schlechter als vor seiner Ankunft. Jetzt frage ich dich, A, ob das so ist, B, Nein. Es ist auf jeden Fall eine heftige Aussage, darüber wollen wir nicht diskutieren.
Ja, Jamie Redknapp ist ein brilliant Football Brain, wie wir wissen.
Nicht Jamie Redknapp, Jamie Carragher.
Nee, ich glaube, es war Redknapp.
Oder was? Ich schau nach. Warte, nicht, dass mich vertauscht.
Also ich meine, ich habe es auch gelesen und ich bin
ja Redknapp, du hast recht. Sorry, du hast Redknapp. Ja, sorry.
Der erzählt echt viel Käse, wenn der Tag lang ist und bei dem ist der Tag oft sehr lang. Das ist Schwachsinn. Also ja, okay, die Zahl klingt natürlich erstmal groß, keine Frage. Und ja, haben da Deals nicht gesessen. Step forward, Anthony. Ja, stimmt. Da hat man viel Geld in den Sand gesetzt, ganz offensichtlich. Aber das ist ja Schwachsinn. Also ich bin jetzt auch nicht bereit, aufgrund eines Ergebnisses, das aus meiner Sicht dann auch mit der roten Karte zu hoch ausfällt, bin ich jetzt nicht bereit zu sagen, okay, das ist alles Müll hier. So weit würde ich jetzt nicht gehen wollen. Wir haben in dieser Saison positive Dinge rausgearbeitet. Die sehe ich auch weiterhin. Das Problem, das ich habe mit Manchester United, ist weiterhin das der physischen Widerstandsfähigkeit, der Intensität, vor allen Dingen im Mittelfeld. Guck dir mal an, was Tottenham aufbietet gegen die im Mittelfeld. Die wiederum, die haben ganz normal ihren vertikalen Ansatz wieder. Das ist mir auch immer noch ein bisschen viel Harakiri bei den Spurs, aber alles cool soweit. Ich finde, dass Solanke gegen den Ball ist ein absolutes Upgrade. Den hätte ich nicht kommen sehen, den Move, aber der ist natürlich gut. Wenn du dir aber das Mittelfeld anschaust, dann müsstest du das eigentlich als Manchester United vor allen Dingen mit der zahlenmäßigen Überlegenheit und vor allen Dingen mit dieser Art und Weise, wie vertikal Tottenham das spielt, eigentlich ganz klassisch müsstest du dir drücken. Und das kann United aber nicht mehr. Das ist aber nicht das Problem Erik ten Hags, das weiß er auch, das wissen die, die da arbeiten auch, dass dem so ist. Aber was willst du denn machen? Es ist halt einfach nicht mehr so, dass United hergehen kann und sich dann einen neuen Paul Pogba holen kann und den noch und den noch und den noch und den noch. Deswegen, ja, das war uns immer klar, auch wenn sie 100 Millionen links oder rechts ausgeben in einem Transferfenster, bräuchten sie weitere 200, um die Schwächen halt einfach zu kaschieren. Und das sind auch ein paar Dinge, die gut funktioniert haben. Ich habe irgendwann mal das Zitat gelesen letztes Jahr von irgendeinem, der gesagt hat, Erik ten Hag hat nicht einen Spieler besser gemacht. Sorry, jetzt dürfen wir aber alle mal aufhören. Also was ist denn mit Kobbie Mainoo? Was ist denn mit Renacho? Was ist denn mit, auch selbst Rasmus Højlund hat einen krassen Schritt gemacht. Dalot hat sicherlich einen Schritt gemacht unter ihm, ganz sicher. Also das ist einfach Schwachsinn. Und deswegen, ich bin jetzt, das Ergebnis fällt zu hoch aus. Wer das Spiel sieht, weiß auch, United hätte die Tore machen können, theoretisch. Tottenham hat es diesmal sauber hingespielt. Die sind eigentlich immer für den Gegentreffer gut. Das sind die Dinge, da müssen wir drüber reden, warum das nicht passiert, warum das nicht passieren kann. Aber würde ich das jetzt ändern mit noch mehr Transfers oder sonst irgendwas oder würde ich das jetzt ändern mit einem komplett neuen Trainer? Da bin ich einfach, das ist mir ein bisschen zu kurz gegriffen. Ich finde das immer noch so, ich glaube, der Fehler liegt nicht bei Erik ten Hag als Fußballlehrer. Wenn überhaupt, dann liegt er bei ihm als derjenige, der nach außen geht und mir ab und an, wie soll man sagen, zu realistisch spricht für das, was, glaube ich, dieses Umfeld Manchester United brauchen könnte. Aber, und deswegen hast du vollkommen recht, man könnte natürlich grundsätzlich diesen Kulturabfall jetzt besprechen, was bei Manchester United passiert. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite sportlich stehen sie plus minus da, wo sie hingehören. Und das haben sie ja letztes Jahr schon getan. So ist das nun mal.
Ja, aber das ist das Problem. Du bist auf Rang 12 und das ist halt, damit habe ich schon ein Problem. Also, nochmal, ich bin der Letzte, der jetzt gesagt, der muss gehen. Ich bin der Letzte, der sagt, das ist schlechter geworden. Ich bin der Letzte, der irgendwie sagt, so quasi, da sind wir auch wieder bei dem Punkt, wer könnte es besser? Könnte es mit dieser Mannschaft jemand besser? Ich bin eher an dem Punkt, dass ich sage, glaub, da, das ist dann das Zitat, das ihr von mir dann am Ende drunter stehen haben könnt. Kann man es vielleicht, also müsste man vielleicht auf eine andere fußballerische Idee kommen? Ist es manchmal vielleicht ein bisschen zu stur, um dann vielleicht wirklich 3% mehr rauszuholen? Es ist halt immer dasselbe, in Anführungszeichen. Wenn das funktioniert, ist es richtig, richtig gut. Wenn es nicht funktioniert, kann es dann auch in die Hose gehen. das ist etwas, das ist schon risikoreich, und vielleicht könnte man da in der Balance nochmal dran arbeiten. Ich glaube, da ist er manchmal auch ein bisschen zu stur. Es ist nicht schlimm, es ist seine Entscheidung. Im Endeffekt muss man auch sagen, für das, was ausgegeben worden ist, es kommt natürlich weit zu wenig rum. Ich sage aber auch, was drumherum passiert, das ist jetzt auch da, der Vergleich hinkt, aber wenn Brentford 0-3 verliert, dann ist es jedem egal. Wenn United 0-3, dann ist es nicht nur so, dass die Leute sagen, sie schreiben gerne drüber, sondern sie wetzen ja schon mit den Messern. In der 60. Minute wird schon gewetzt. Oh ja, jetzt können wir wieder schreiben. Und das macht das Ganze nicht einfacher für alle Beteiligten. Grundsätzlich, wie gesagt, es ist, ich habe nichts gegen Erik ten Hag, um Gottes Willen, das ist ein guter Trainer, ich mag auch seinen Fußball, wenn er funktioniert, ich hatte sie jetzt 2-3 Mal in dieser Saison schon, da haben sie mir richtig gut gefallen und es macht auch immer wieder Spaß, zum Beispiel gegen Palace hätten sie gewinnen müssen, da hatte ich sie ja letzte Woche, das ist alles verständlich, nur man sieht halt immer wieder diese Rückschläge und das ist halt oftmals, weil sie halt, ich verwende jetzt mal das Wort naiv, weil ich jetzt keine bessere Alternative, glaube ich, gerade da liegen habe. Aber das sieht man halt schon oft, dass sie halt jedem Gegner immer versuchen, das Gleiche zu geben und das nicht funktioniert. Und du hast jetzt wieder, letzte Saison schon das schlechteste, ich glaube 58 Gegentore, du hast jetzt wieder weit mehr Gegentore, als du geschossen hast. Und das ist einfach das große Problem, dass man sieht ja, dass es nicht so funktioniert, dass es irgendwann mal effektiv werden kann. Zumindest nicht über einen weiten Zeitraum. Und jetzt sage ich nicht, dass er weg muss, jetzt sage ich nicht, dass das nicht zusammenpasst, das müssen andere Leute entscheiden. Nur, und dass es schlechter geworden ist, ist ein harter Satz, das finde ich jetzt auch nicht unbedingt in dem Sinne, nur, dass es nicht vorankommt in dem Tempo, das Manchester United bräuchte, ich glaube, das ist der Satz, den ich suche, da, glaube ich, sind wir uns ja auch drüber einig.
Ja, vielleicht können wir uns auch darauf einigen, dass auf der einen Seite glaube ich, ist das vielleicht die treffendste Analyse, die man haben kann. Ich habe dem Fußballtrainer Erik ten Hag wenig vorzuwerfen. Ich habe aber vielleicht dem Manager Erik ten Hag ganz schön was vorzuwerfen, weil das größtenteils sein Kader ist, ist, glaube ich, und das ist vielleicht auch das, was Redknapp am Ende meint, um auch mit ihm einigermaßen versöhnlich zu werden. Vielleicht ist das die Quintessenz dessen, dass das Recruitment zu schwach ist für den Plan, der nämlich eigentlich in Ordnung ist. Aber auch da arbeiten sie ja dran bei Manchester United. Das ist wahrscheinlich der Punkt, den man irgendwie vorwerfen kann. Aber nochmal, weil du das sagst mit Crystal Palace, und das kann man ja auch gegen Fulham so sehen, wenn man das mag. Und es gab noch ein Spiel, wo ich denke, dass das Ergebnis hätte besser sein müssen als das, müsst ihr jetzt mal nachschauen. Im Moment, Platz 12 ist natürlich nicht ausreichend, es würde auch nicht ausreichend sein und das ist auch in 2 Wochen, wenn es da noch steht, nicht ausreichend, das ist klar. Also wenn danach jetzt die nächsten, also noch dazu, was gegen Twente auch fürchterlich war, wenn es jetzt gegen Porto schief geht und wenn es gegen Aston Villa, und da ist wieder das
Brighton
Potenzial
war das
Spiel, da.
Du meintest.
Gegen Brighton, ganz genau, das habe ich ja sogar selber kommentiert, ja genau.
Genau.
Und wenn es jetzt gegen Porto nicht überzeugend wird in der Europa League und wenn es gegen Aston Villa und das Potenzial dafür ist, da schief gehen würde, dann glaube ich, werden die sich ernsthaft mit einer Ablösung beschäftigen, weil es so sein muss, weil es halt einfach Manchester United ist. Aber ich bin jetzt nicht bereit, aufgrund eines Ergebnisses, das schiefgegangen ist. Ja, ich weiß, da war auch Liverpool dabei, das ging ebenfalls 0-3 und das ist schon das zweite 0-3 der Saison, aber gegen Liverpool, da sind sie einfach im Moment 2 Galaxien entfernt davon. Das ist so. Bei Tottenham nicht. Das ist ein Spiel, wenn es anders läuft, wenn die Ausführung der einzelnen Aktionen besser ist, das ist ja mein Punkt, dann spielen sie mindestens unentschieden, glaube ich, aber gewinnen das am Ende sogar, weil die müsstest du als United eigentlich schlagen. Und deswegen bin ich jetzt bei dem Ergebnis so nicht bereit, total alarmiert zu sein. Wenn man das große Ganze sieht, bin ich dann schon auch wieder bei dir. Dann muss Manchester United sich auch nicht so sehr selbst vergleichgültigen, dass sie eben auch mal sagen, also okay, so kann es jetzt nicht weitergehen, dann müssen wir was anderes machen. Ja, das ist wahrscheinlich, ist nach wie vor United, das merkt man auch. Wir haben eigentlich uns gedacht, wir sprechen dann nur mal 5 Minuten drüber, aber es ist ein Thema, ja. Immer noch und immer wieder.
Ja. Und vor allem, ich meine, wenn wir jetzt halt, wie viel Spieltag haben wir und wir haben jetzt gerade den 6. Spieltag hinter uns und es wird über eine Entlassung diskutiert. Das zeigt das, was schiefgelaufen ist. Sie haben 6 Spiele und 3 Niederlagen und 2 davon waren 0-3. Ja, es war gegen gute Gegner und ja, vielleicht sind diese Gegner momentan besser. Nur das, mein grundlegendes Problem ist, dass du einfach, wie du eben sagst, Manager, Trainer, wie auch immer. Fakt ist, du kriegst keinen Plan hin. Weder auf der Recruiting-Ebene weder auf der sportlichen Ebene, weder auf dem Platz, es ist egal wie, Man-Management, egal wie, du bekommst keinen Schritt hin oder keinen Plan irgendwie hin, der mir zeigt, dass es in die richtige Richtung geht, dass es weiterentwickelt und zwar, jetzt kommt's, über einen längeren Zeitraum. Dieses wunderschöne Lied von Craig David, One Step Forward, Two Steps Back, das sehe ich jedes Mal wieder. Du siehst und denkst dir, jetzt geht's in die richtige Richtung. Die spielen gut gegen Crystal Palace, die spielen gut gegen Southampton. Jetzt werden die das nächste Spiel, jetzt haben die eine Chance gegen Tottenham, 0-3. Und das ist das große Problem. Dass ich glaube, es sind nicht Two Steps Back, aber es ist ein Step Back und das ist mein Problem mit Manchester United. Dass du siehst eine Entwicklung und die ist aber nie langfristig. Und du musst aber... Das ist ja das, was Arsenal halt irgendwann mal gemacht hat. Ich nehme jetzt Arsenal her, weil es ja ein gutes Beispiel ist, aber zum Beispiel Liverpool ja genauso. Es muss, wie hat es denn Liverpool geschafft? Von Rang 8 auf Rang 1. Wie hat es denn Arsenal geschafft von Rang 8 auf Rang 2? Es muss irgendwann mal die ersten dreckigen Schritte, die müssen übersprungen werden und es muss mal gesprungen werden, es muss mal ein Leistungssprung drin sein und das über einen längeren Zeitraum. Du musst den Karren aus dem Dreck ziehen. Bei United habe ich das Gefühl, die zerren und zerren und zerren, aber es dreht sich in dem Dreck immer weiter und sie kommen aus diesem Sumpf nicht raus und das ist das Problem. Sie kriegen einfach diesen nächsten Step nicht hin zu, okay, jetzt haben wir den Mist hinter uns und gehen weiter und das... Kannst du mir jetzt, ich wüsste da jetzt auch, sind wir wieder bei dem Punkt, ich habe keine Lösung. Also ich kann jetzt nicht sagen, Ten Hag muss weg und sie müssen Tuchel holen. Sie haben das Board ausgetauscht, sie haben die Spieler ausgetauscht. Es ist einfach nicht am Ende zu erklären, warum es so ist. Fakt ist, ich sehe gute Entwicklungen, 0-3. Und das ist jetzt nicht das erste Mal, sondern es ist schon des Öfteren gewesen. Und das ist das, was ich nicht verstehe, wie man es, ich sehe immer wieder Entwicklungen, aber es geht einfach nicht schnell genug und es geht dann auch oftmals wieder, wird das Ganze wieder weggewischt. Und das Ganze, der Druck, der ja unglaublich sein muss auf diesen Trainer, der auch unglaublich sein muss auf die Spieler, wie angewidert die von der Yellow Press sein müssen. Das kann ich alles verstehen. Es ist alles irgendwo Druck, negativ. Natürlich wirst du dann auch das große Problem, ich habe letztens gesagt im Spiel, das große Problem von Manchester United ist nicht die Gegenwart. Das große Problem ist die Vergangenheit, weil diese Vergangenheit immer drüber schwebt. Das wird immer heißen, naja, aber Ende der 90er Jahre wart ihr doch mal. Ja, das stimmt, aber das ist ja dieser Mannschaft gegenüber unfair. Und so wackelt das irgendwie immer einmal nach rechts, einmal nach links und trotzdem bleibt stehen. Und das ist das, was ich irgendwie nicht verstehe.
Ja, ich meine, das, was du jetzt ansprichst, das stimmt. Das merkt man der Truppe auch selbst im Spiel an, wenn eine Aktion nicht funktioniert oder wenn gar ein Gegentor fällt, dann brechen die erstmal für 10 Minuten völlig zusammen in sich. Das merkt man, das muss man jetzt fragen, woher das kommt. Liegt das zum einen an dieser ganzen Öffentlichkeit, die natürlich jetzt seit Jahren schon über die einfach reinregnet, oder liegt es an Ten Hag selbst? Das sind die Punkte, die muss man drüber sprechen und auch das ist ja, ich weiß gar nicht, ob wir das so deutlich gesagt haben im Podcast hier in der Saisonvorschau, aber die Wahrheit über die Weiterbeschäftigung Ten Hags ist ja, man weiß keinen besseren im Moment. Ich wüsste jetzt nicht, ob man, also ich habe jetzt gelesen, dass man sich mit, das war ganz nett von der Daily Mail, ein freudscher Versprecher in einer geschriebenen Überschrift, Simeone Inzaghi sei angeblich derjenige, den man dann sich ausgeguckt hätte. Wäre für Manchester United der Hammer, also das ist eine der gnadenlos unterbewertesten Trainer überhaupt auf der Welt. Das ist ein, also der Typ, das ist, was der eine Mannschaft, was der sich da zusammengebaut hat bei Inter mit begrenzten Ressourcen, das ist unglaublich. Also die aus meiner Sicht, deswegen passt es so gut, verbreiten die Angst und Schrecken wie sonst nur Simeones Atletico in besten Jahren. Die sind ganz hässlich zu spielen. Wenn so jemand zu Manchester United käme, herzlichen Glückwunsch, dann, ich glaube es nicht. Also warum sollte der das machen? Aber was ganz witzig ist, ich habe jetzt gerade einfach nur mal X geöffnet und in dem Moment wird mir reingespielt von den Kollegen von goal.com ein Artikel. Vielleicht können wir das mal einmal nur ganz kurz durchgehen, ohne jetzt argumentativ werden zu müssen. Enough is enough, Eric. 6 reasons Man United must sack Ten Hag after another capitulation. Punkt Nummer 1 ist: No Identity, No Culture ist eine Überschrift. Finde ich nicht, muss ich sagen. Finde ich nicht.
Mir wird gerade was anderes eingespielt. Bei mir, es ploppt jetzt auf, Sven Ulreich. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Hast du das gesehen?
Nee.
Der schreit: Setz dich hin, Rolfes, du W. Das ist ploppt bei mir jetzt überall auf. Ich dachte, ich schaue jetzt mal nach, ob ich dasselbe eingespielt bekomme. Nee, ich bekomme schimpfende Bayern-Ersatzkeeper. Okay.
Ja, du weißt ja, das macht alles der Algorithmus. Also, no identity, no culture. Man könnte bei culture jetzt davon sprechen, ja, dass das so ist. Das wäre ja dann der Punkt, dass ich finde, dass Ten Hag manchmal zu negativ ist. No identity finde ich nicht. Blödsinn. Ich erkenne sogar eine ziemlich klare Identität.
Nee, aber das Ding ist ja schon, also das, was ich ja gerade gesagt habe, passt es auf die Mannschaft? Kann die Mannschaft es umsetzen? Ist eine Frage. Die kann man mit Ja beantworten, die kann man mit Nein beantworten. Und die Frage, die ich fast noch schlimmer finde, ist, glaubst du, dass der Verein, dass alle rundrum diese Identity von ihm, die er ja hat, leben wollen.
Ja gut, das wäre dann wiederum der Punkt, der Fußballtrainer ja, der Manager nein, weil dann hätte er sich die Leute selber ins Haus geholt. Ich mach nochmal weiter, weil da kommen noch ein paar Dinge natürlich. Refusal to take responsibility, also er möchte die Verantwortung dafür nicht übernehmen und die er geholt hat, ebenfalls nicht, weil er halt immer wieder die Fehler innerhalb des Vereins, innerhalb der Struktur klar benennt. Finde ich nicht. Also ich finde nicht, dass er spricht immer von wir müssen und wir dürfen nicht. Also das kann man so nicht ins Feld führen, finde ich. Dann gibt es noch den dritten Punkt, terrible transfers. Auch da wieder diese 600 Millionen über 15 permanent signings und angeblich sei der einzige, der funktioniert hat, so richtig Lisandro. Ja, ich sehe, wo das herkommt, aber nein, weil ich meine, sowohl Højlund als auch Zirkzee, als auch selbst auch De Ligt in der kurzen Zeit, in der er noch da ist, als auch Joro sind ja alles Leute, die, und das habe ich ja als positiv bewertet, und da falle ich jetzt auch nicht um, die erstmal für die Zukunft geplant sind. Dass auf diese Transfers, und Onana würde ich auch nicht als totalen Fehler zum Beispiel sehen.
Nein, überhaupt nicht.
Dass zu diesen Transfers natürlich ein Antony dazukommt. Ja, okay, das war nicht optimal. Über Ugarte und dessen Passform oder wie ich das sehe, haben wir gesprochen.
Mount.
Muss man eh im Paket sind. Mason Mount, ja, wenngleich, also gerade bei dem Fulham-Spiel hast du ja gemacht, erster Spieltag, haben wir beide gesagt, jupp, genau.
Gegen den Ball?
Also nein, würde ich so auch nicht sagen. Inexcusable Favoritism, also er mag Spieler oder fördert Spieler, lässt Spieler drin, die nicht unbedingt das tun sollten per Leistung. Wo denn? Es gibt doch keine Alternativen, das ist doch Blödsinn. Also wenn du dir den Kader durchgehst und wir haben das Spielchen ja gespielt, ich habe dir gesagt, ich habe mir das einfach mal bei EAFC angeguckt im Karrieremodus. Da hast du aber alle Hände voll zu tun. Du hast nicht mehr so viel Geld, wie du es mal hastest und du denkst eigentlich, Alter, da bräuchte ich noch was und da bräuchte ich noch was und die Position ist zwar besetzt, aber nein, brauche ich nicht. Das ist halt einfach, nein, finde ich auch nicht. Und dann Baffling Man Management. Gut, kann man vielleicht so sehen, ja. Und dann gibt es noch den Punkt Charisma-less Imposter. Also, weiß ich nicht, ob's ja, vielleicht ist es falsch formuliert, den Punkt, den lasse ich mir reinsingen, dass ich sage, Ten Hag stellt sich halt zu oft draußen hin und zeigt die Angepisstheit, die über all das, was da ist, auch wohl herrscht. Aber also von den 6 Reasons, weil es jetzt genug ist, also ich bin, es war jetzt nur mal ein kurzer Ausflug, die 5 Minuten haben wir uns jetzt mal gegönnt. Vielleicht hat es ja auch nicht sehr viel klüger gemacht, mich auch nicht. Ich finde schon, dass das ist halt leider Gottes so, wenn Manchester United nicht performt, dann ist es das Leichteste zu sagen, alle müssen weg. Und Ineos macht ja gerade diesbezüglich eine ganze Menge. Die bauen im Hintergrund auf, haben Strukturen geschaffen, die es einfach da jetzt jahrelang nicht gab. Und die muss man jetzt einfach erstmal greifen lassen, finde ich. Und es wäre jetzt aus meiner Sicht nicht komplett korrekt zu sagen, Ten Hag muss da jetzt weg, weil mir auch kein anderer einfallen würde. Also wenn ich dir jetzt sagen würde, nenn mir mal den Trainer, der das hier alles besser macht, den man realistisch bekommen könnte. Also nicht Pep Guardiola, oder Mikel Arteta, sondern nenn mir einen Trainer. Du hast eine freie Wahl, weil United ist immer noch ein großer Name. Sag mir mal, wen du kriegst. Selbst wenn du Thomas Tuchel nimmst, was verändert das denn? Nix. Weil ich nicht glaube, dass es an der taktischen Einstellung liegt von Erik ten Hag. Würde das vielleicht kurzfristig für 1-2 bessere Ergebnisse sorgen? Ja, kann sein. Aber ich glaube nicht, dass es fundamental besser wird als unter Erik ten Hag, weil du einen ähnlichen Charakterkopf hättest, zum Beispiel. Also wen würdest du nehmen? Simeone, da hätte ich Spaß dran. Simeone sage ich hier. Simeone auch, wäre auch nicht schlecht, aber Da müssen wir dann nochmal über die Beckham-Sache verhandeln im Nachhinein. Aber Inzaghi fände ich spannend, keine Frage. Ist aber jetzt, der macht's nicht. Also niemals während der laufenden Saison macht er doch nicht.
Nee, ich glaube es grundsätzlich auch. Also es gibt nicht diesen einen Trainer. Das ist ja genau das, was ich sage. Du musstest das leben. Ich meine, das ist ja auch genau das, was bei Arsenal passiert ist. Du hast im Endeffekt, das ist das, was ich vorher auch andeuten wollte, du hast bei Arsenal zum Beispiel oder bei Liverpool, du hast die Identität eines Trainers genommen und hast gesagt, die leben wir jetzt alle. Punkt. Und dann wurde das langsam aber sicher organisch und eingeflochten in den ganzen Verein. Das sehe ich bei United nicht. Es kommt ein Trainer, der bringt seinen Plan mit und alle anderen schauen zu. Und das ist das Problem. Und ich glaube nicht, dass es bei einem anderen Trainer anders wäre. Und ich sehe jetzt auch nicht den Entwicklertrainer draußen. Ich sehe Thomas Tuchel, der ein guter Man-Manager wäre. Der würde das wahrscheinlich 3% besser managen über einen gewissen Zeitraum. Aber ich sehe jetzt auch nicht, dass er das Team jetzt über lange Strecken hinweg so viel besser machen würde. Ich glaube, es bräuchte einfach wirklich jemanden, ja, keine Ahnung, es bräuchte so einen Jürgen Klopp damals, so ein Arteta-Typ, sondern müssen sie finden, der einfach halt die Muße hat, sich das nicht zu sagen, ich habe meine Idee und die implementiere ich, sondern der sagt, okay, welche Identität könnte hier passen und da musst du hinkommen. Ich sage irgendwie nochmal, ich bin der Letzte, der sagt, der muss weg, ich mag den, irgendwie nervt er manchmal auch ein bisschen, aber ich mag den grundsätzlich eigentlich und eine Sache ist halt drüber und ich glaube, dann können wir das Ganze abschließen. Es ist einfach für ihn super schwierig. Schaut euch die Pressekonferenzen an, was der gefragt wird, wie der gefragt wird. Das ist eine einzige Shitshow, weil wirklich nur, klar, man, teilweise liefern sie die Vorlagen ja selbst, aber es ist sehr, sehr häufig einfach nicht lustig für ihn, Pressekonferenzen zu geben, diese ständigen dummen Fragen, die dann kommen und die natürlich auch von ihm beantwortet werden, dann baut wieder ein Spieler Mist. Dann würde er wieder 3 Jahre später auf einen Spieler, auf ein Vergehen von Marcus Rashford aus dem letzten Sommer angesprochen und so weiter und so fort. Das sind dann einfach Sachen, die sind einfach für ihn nicht lustig. Das merkt man ihm auch an. Grundsätzlich muss man aber schon sagen, also wenn so großartig weiterentwickelt und diesen großen Schritt vor dem größten Schritt, den sehe ich halt einfach nicht. Und das ist halt das große Problem. Ich sehe jetzt nicht das eine, dass ich halt einfach sage, Manchester United macht jetzt gleich diesen Schritt, du wirst es gleich erleben. Das sehe ich nicht, sondern wie gesagt nochmal, du nimmst dann einfach immer einen Schritt zurück und das ist das große Problem. Und ich weiß halt nicht genau, ob er sich das leisten kann, ob United sich das leisten kann und ob man sich das leisten will, Mittelfeld so lange zu bleiben. Weil nochmal, auch das macht etwas. Im Basketball gibt es immer diesen Begriff von dieser Kultur des Verlierens in Anführungszeichen. Irgendwann wird das gleichgültig, wo United steht. Und das darf nicht passieren. Deswegen, die müssen schon versuchen, da jetzt wieder rauszukommen. Überlegt mal, United war mal die Macht. Das war die Siegeskultur überhaupt. Und jetzt ist es einfach so, lasst es mal noch ein paar Jahre vergehen und United wird ein großer Club irgendwo in der Mitte der Tabelle sein. Und das darf einfach langfristig nicht passieren.
Ja, das stimmt. Das ist richtig. Wenngleich ich das Gefühl habe, die Schrauben sind nochmal krass angezogen worden, seit Ineos jetzt übernommen hat. Und ich habe auch das Gefühl, dass die, angefangen über Omar Berada, über dann auch Radcliffe, über Vivell, über Ashworth und so weiter, das sind schon richtige Leute in den Positionen jetzt endlich
absolut,
mal.
Absolut.
Und ich glaube, das war ja immer der Befund über all die Jahre, seit Gill und Ferguson eigentlich, wenn wir mal ganz ehrlich sind, oder ab Arnold und Moyes, keine Ahnung, wie ihr es haben wollt, dass nie kohärent gearbeitet worden ist. Und das beginnt jetzt und deswegen alleine habe ich das Gefühl, dass es eher einem Overall-Plan gleicht. Aber ja, da hast du schon recht, da muss man natürlich gewaltig aufpassen. Das war ja auch über all die Jahre die größte Sorge, dass die den Grind verlieren auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich auch das Marketing-Monster, das sie sind, kannst du natürlich nicht aufrechterhalten, wenn du nicht permanent in der Champions League spielst. Oder wenn du da spielst, halt dann gegen, bei allem Respekt für Galatasaray, ja, aber da dann verlierst oder so und in dieser Gruppe dich letztes Jahr nicht durchgesetzt hast, dann kannst du es natürlich nicht aufrechterhalten. Stimmt, dem gegenüber steht, und das macht es ja so schwierig oft in der Einschätzung. Dem gegenüber steht dann aber 2x Silber unter Erik ten Hag. Da hat er sich auch ein bisschen sehr in dieses Licht gestellt quasi. Aber gegen Manchester City, und das macht es wahrscheinlich nochmal viel, viel hässlicher. In diesem FA Cup-Finale hast du nämlich den Plan ten Hags in Perfektion gesehen. A, wie er ihn wollte und B, aber auch wie er umgesetzt worden ist. Das heißt, die Truppe kann's. Und das ist mein Ansatz, dass ich viel Verantwortung auch innerhalb dieses Teams sehe, das reicht mir einfach nicht. Das ist mir nicht gut genug. Und ich glaube aber nochmal, es ist nicht so sehr Ten Hag, mehr Spielerseite. behaupte ich. Aber da werden wir nicht final klären. Nochmal, wir haben eigentlich so, wir wollten so fünf Minuten ganz locker reinkommen zu United. Ende sind wir bei 35 Minuten und ja, ist aber trotzdem vielleicht auch ganz nett, dass wir das uns nochmal geleistet haben, um auch mal für und wieder, dafür seid ihr auch meistens zumindest hier, um auch mal für und wieder einfach zu hören. Keiner von uns beiden ist glücklich mit der Situation, aber es gibt nicht die eine Lösung, glaube ich, bei Manchester United.
Nein, um Gottes Willen. Aber
wenn
nochmal,
ihr sie habt, schreibt sag, uns. Dann ja,
wie gesagt,
sehr, sehr
also
gerne.
Das ist jetzt, wir wollen den nicht loswerden, wir wollen niemanden rausschmeißen, es geht einfach nur darum, United muss eigentlich auf Rang 1 stehen. Sind wir uns ehrlich? Die müssen eigentlich auf Nummer 1 stehen. Das haben wir alle so gelernt bekommen und sie tun es nicht. Und wenn sie auf Platz 8 stehen oder jetzt Rang 12, ist es logisch, dass man sich Sorgen macht und dass man darüber vielleicht auch mal diskutiert, wieso, weshalb, warum es nicht funktionieren könnte und warum und weshalb oder was besser laufen könnte. Und mehr haben wir nicht gemacht. Jetzt nächstes Thema, weil, wie gesagt, es ist echt doof, dass wir die Schwerpunkte immer wieder setzen müssen, aber es war einfach das Thema an diesem Wochenende. Ja, genau. Aber es gab noch ein paar andere Spiele, die für uns interessant waren. Ich war im Einsatz bei Arsenal gegen Leicester. Arsenal hat das Spiel dann am Ende gewonnen. Leicester ist zurückgekommen. Gunners sehr, sehr starker Start, richtig gut gegen einen tiefen Gegner, der ihn gar nicht liegt, die wirklich sehr, sehr tief gestanden sind, nur tief gestanden sind und dann kontern wollten. Es hat im ersten Durchgang gar nicht funktioniert und die Gunners machen 2 Treffer und im zweiten Abschnitt dann Leicester mit 2 Traumschlägen, also wirklich, sagen wir so, also diesen Lucky Punch, den es im Boxen immer gibt, den hat Leicester wirklich 2-mal hinbekommen. Einmal ein Freistoß und Kopfball rein, den Havertz abfälscht und einmal ein Traumtor von James Justin, also gleich 2 Tore, die eigentlich niemals fallen dürfen. Das kann man sagen, ist Glück. Auf der anderen Seite, okay, es ist halt so gewesen. Trotzdem hat Arsenal das Spiel noch gewonnen. Eine Einschätzung noch ganz kurz zu Leicester. Also wie gesagt, es ist Steve Cooper Fußball, wie wir es geahnt haben. Ich habe aber ehrlich gesagt gedacht, dass es nicht ganz so tief stehen wäre, wie es dann gegen Arsenal in der ersten Hälfte war, weil das wirklich nur der Bus war. Sie haben gar keine Entlastungen bekommen, also wirklich gar keine. Das sagt man ab und zu mal so, aber es gab eine Chance und das war nach 5 Minuten und das war, weil Calafiori mal kurz geschlafen hat, aber das war's. Und dann wurde der Schuss geblockt, das war's. Und im zweiten Abschnitt waren 2-3 Aktionen dabei, weil sie dann halt einfach gesagt haben, okay, wir liegen jetzt 0-2 zurück, was macht 0-3? Ist doch auch egal, jetzt gehen wir wenigstens ein wenig weiter raus und das hat dann die Veränderung gebracht und das, glaube ich, muss für Steve Cooper die Idee sein. Nur auch da nochmal ein kleiner Hinweis, es ist Anfang September, hat die Premier League quasi Leicester City in Anführungszeichen angeklagt, dass sie über, was ist die magische Grenze, ich glaube 125 Millionen Euro Verlust gemacht haben in der Saison 22/23. Das heißt, wo sind wir? Wir sind bei Nottingham, wir sind bei Everton, das würde bedeuten Punktabzug. Das konnte abgewandt werden, da hat Leicester City in erster Instanz gewonnen gegen die Premier League. Es soll aber wohl eine nächste Klage in Anführungszeichen oder die nächsten Vorwürfe vorbereitet werden. Dementsprechend kann das schon sein, dass Leicester einen Punktabzug bekommt. In England wird sogar davon ja fast sicher gesprochen. Das ist jetzt Stand jetzt und das ist alles noch Mutmaßung, aber nur damit ihr schon mal gehört habt, das ist auch in Deutschland, glaube ich, sind wir die Ersten so ziemlich, die das gemacht haben, die das gesagt haben und dementsprechend, ja, das glaube ich schon mal ganz gut ist, nochmal hier kurz eingeschätzt zu haben.
Jetzt nach dem Spiel würdest du sagen, also es ist ja die Steve Cooper Dark Arts, über Dark Arts wird ja gerade viel gesprochen in England, aber nach dem Spiel jetzt mit auch dem Wissen, dass die punchen können, theoretisch, sagst du jetzt eins mehr Richtung Abstieg, eins weniger Richtung Abstieg oder hat sich gar nichts geändert an der Grundeinschätzung von vor der Saison?
Also bei mir hat sich nichts geändert. Ich glaube, das ist im Endeffekt ein Team, das da unten stehen wird und das sehen die auch so und das ist der große Vorteil. Unter Brendan Rodgers haben alle gedacht, ja, schau dir doch mal den Kader an, Maddison, Vardy, bla 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 bla, Tielemans, das kann gar nicht mit Abstieg enden und das war das Problem. Und jetzt wissen alle, das geht gegen den Abstieg und sie können sich einstellen und ich fand das jetzt grundsätzlich nicht schlecht. Ich mag Okoli, das ist ein echt krasser Schrank, also das ist wirklich unfassbar. Also wenn du bei FIFA, gibt's ja immer diese etwas breiteren Verteidiger, die du aus der Jugendabteilung bekommst, wo du denkst, wer ist denn so breit? Okoli ist so breit, das ist unfassbar, was das für ein Athlet ist und hat richtig Spaß gemacht, auch wenn der ein paar Mal falsch stand, aber ich glaube, das wird sich alles bessern über die Zeit hinweg. Hermansen mit, glaube ich, 12, 13 Paraden, unglaublich. Ja, also das ist, muss man wirklich sagen, es war insgesamt schon eine gute Leistung. Arsenal war dann am Ende aber besser, weil es ist dann einfach nicht mehr dagegen anzukommen gewesen. Deswegen, das ist so in Ordnung. War halt dann so. Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde den Ansatz gar nicht so schlecht, wenn die jetzt angefangen hätten, wieder Fußball zu spielen. Wir hatten das Thema ja. Fußball spielen als Aufsteiger ist schwierig, weil du findest immer einen Gegner, der besser Fußball spielen kann als du. Und das sind 19 von 20. Und jetzt zu sagen, wir spielen Steve Cooper Fußball und das alles ist darauf ausgerichtet, hat nicht funktioniert, muss man auch sagen, okay, aber es ist alles darauf ausgerichtet, dann finde ich, glaube ich, damit wirst du mehr Chancen haben, als einfach zu sagen, wir spielen Burnley.
Ja, glaube ich auch. Da hat man mit Steve Cooper wahrscheinlich den Meister und Okoli auch den Meister der Defensivpositionierungen. Das wird schon passen. Mich hat's, muss ich sagen, Leicester hat mich jetzt in den zwei Malen, in denen ich sie jetzt etwas länger gesehen habe, überrascht. Ich habe nicht gedacht, dass das so gut sein könnte, weil sie ja einfach nur mal fundamental sich geändert haben und weil da auch ein paar Spieler drin sind, denen ich jetzt nicht unbedingt den absoluten Stahl zugetraut hätte. Aber ich bin da echt, also das ist für mich nicht schlecht, was die da machen. Und ich habe die sogar, also für mich sind die ganz leicht gestiegen sogar in der Gunst, würde ich behaupten. Und Arsenal im Übrigen auf der anderen Seite, also was gerade passiert bei Arsenal, sie gewinnen solche Spiele, ja, zu viele Gegentore kassiert, aber in diesen Spielen kann man es dann wahrscheinlich auch verkraften. Und auf der anderen Seite mit, also unter gerade für sie widrigen Bedingungen, sich wirklich erneut gut aus der Affäre gezogen, das Ding am Ende gewonnen. Und was mir sehr gut gefällt ist, Arteta hat ja jetzt ein paar Mal auch so in Richtung Guardiola gestichelt. Das kam bei Manchester City auch an, dieses Thema. Und die reagieren verschnupft. Und vor allen Dingen verschnupfter, als sie es in den letzten Jahren getan haben. Selbst gegenüber Liverpool nicht in der Vehemenz, glaube ich, auch solche Giftpfeile zurückgeschickt. Also da lagen wir alle nicht verkehrt. Ich glaube, die wissen ganz genau bei City, oh, also wenn jemand, dann Arsenal. Und das finde ich, das zeigt, dass Arsenal, glaube ich, einen nächsten Schritt gemacht hat, die mit denen ist, zu rechnen. Das könnte ein richtig schöner Meisterschaftskampf werden in dem Jahr. Vielleicht sogar, so blöd das klingt, weil letztes Jahr war es ja bis zum Schluss eng, aber vielleicht sogar noch einen Ticken enger als in der vergangenen Saison.
Ja, also das, also da muss ich kurz einschätzen, Arteta war es nicht, der gestichelt hat, sondern das hat er auch nochmal wirklich auf der Pressekonferenz abgeräumt, das war nicht er, sondern es war Gabriel, der das getan hat auf der Pressekonferenz, der gesagt hat, es ist jetzt Krieg und so weiter und so fort.
Aber Arteta hat schon auch in Richtung Guardiola, er hätte dies und das sagen können, wo Guardiola erstmals auch Richtung Arteta gesagt hat, was meint er denn damit, der muss es auch sagen. Also es ist nicht so, dass der nicht, der macht's cleverer, was ich auch so erwartet habe von ihm, aber es ist nicht so, dass, also zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, die beiden Kumpels, Arteta und Guardiola, werden jetzt nicht abends miteinander telefonieren und sich kaputt lachen, sondern zum ersten Mal war es so, dass ich dachte, Guardiola denkt sich, was will denn er jetzt?
Ja, aber es ist schon so, dass, also ja, das ist Sport, die sind beide, wir kennen die beiden, das sind Ehrgeizlinge, das ist unglaublich, da glaube ich, brauchen wir nicht reden. Ich glaube, ich habe das gestern zu dir gesagt und dabei bleibe ich, das war Arsenals, jetzt sag ich mal, sportlicher Sargnagel. Manchester City zu pieksen, zu piesacken, geht nicht gut. Da bin ich mir ziemlich sicher. Dass du dich an denen reibst, ist okay. Dass du versuchst, die zu nerven, ist okay. Sportlich. Kann ich alles nachvollziehen. Finde ich alles okay. Dass du aber sowas wie War und sowas, ich glaube, das kommt bei Guardiola nicht gut an. Und wenn du Guardiola piekst, will ich nicht wissen, was rauskommt. Der ist in seiner letzten Saison, ich glaube, da sind wir uns alle einig, der hat gesagt, er hat keine Motivation mehr, die hat er jetzt wieder bekommen. Und das, glaube ich, ist etwas, das wird Arsenal, ich sage jetzt nicht bereuen, weil das ist immer so, wird sich übertreiben, aber das ist etwas, das kann jetzt nochmal die letzte Motivation geben für Arsenal zu sagen, jetzt reicht's mir wirklich endgültig hier.
Stimmt, das ist möglicherweise die zur intrinsischen Motivation dazu, das, was dann von außen kommt oder vielleicht kommen muss, ich weiß gar nicht, ob sie es brauchen, warum ich es auch nochmal enger sehe, das ist auch was wir in dem Podcast so noch gar nicht besprochen haben, also zumindest haben wir es zwar angedeutet, aber wir kannten ja die Diagnose nicht, jetzt kennen wir sie, Rodri ist raus für den Rest der Saison und jetzt wissen wir, dass City erstmal gesagt hat, ja, sie schauen jetzt, es bleibt ihnen ja nichts anderes übrig, sie haben jetzt 3 Monate Zeit, um sich anzuschauen, ob sie das intern lösen können. Guardiola hat sowohl vor als auch nach dem Newcastle-Spiel gesagt, ich habe noch nicht die eine Lösung, da mag auch Taktieren mit dabei sein. Und dann würden sie im Januar schauen, ob sie eventuell was nachverpflichten auf der Rodri-Position. Aber ich würde schon auch so weit gehen und sagen, der komplett einzige, bei dem gar nichts passieren darf. Und das inkludiert Haaland und De Bruyne, der ja sowieso oft nicht da ist, aber der komplett einzige, bei dem nichts passieren durfte, ist Rodri. Und das kann schon sein, dass das noch mal härter ins Gewicht fällt, plus natürlich diese ganzen PSA-Sachen, was weiß ich, was da dann im März, April noch vielleicht passiert an Punkteabzügen oder so. Aber Rodri ist schon, das tut sehr, sehr weh, glaube ich. Also es gibt ja diese Statistiken, seit, ich glaube, jetzt sind es 54 Spiele, waren es dann am Ende nicht mehr verloren. Die letzten vier Mal, als sie verloren haben, war Rodri nicht dabei und so weiter. Mal geschenkt dessen, aber das war schon mit der wichtigste Spieler in diesem Trupp. Und das tut, glaube ich, City sehr weh.
Bin ich auch voll dabei. Also ich würde sagen, alle anderen, ja, Haaland vielleicht nicht, aber alle anderen sind ersetzbar in diesem Kader, der nicht. Weil da fehlt einfach diese zusätzliche, es ist einfach ein Extrapunkt, was so die Dreckigkeit betrifft, was aber auch so die Zweikampfhärte betrifft, was aber auch so diese Winning-Mentality. Da fehlt mehr als nur ein Fußballer. Und das ist das, was du unbedingt brauchst. Und deswegen bin ich mir auch ziemlich sicher, das wird auf jeden Fall fehlen. Es gibt eine Sache, die ich noch ansprechen möchte, weil wir das ja auch hatten, da würde ich deine Meinung ganz gerne haben. Arsenal ist sehr, sehr kritisiert worden nach dem City-Spiel und jetzt gab es das ja so wieder so leicht, dass sie Zeit schinden, dass sie insgesamt war es fast 10 Minuten, die sie verschwendet haben, einfach durch Abstöße von Raya, was ja schon lustig ist. Wie siehst du das? Ist das für dich ein probates Mittel oder sagst du, das gibt's gar nicht, wie können die es wagen?
Nee, das ist, also ja klar, also aus Fairnessgründen muss man ja als Journalist, es ist immer so die ewige Diskussion, aus ethischer Sicht muss man als Journalist immer alles verteufeln, was gegen die Regeln in Anführungszeichen ist, oder ist es einfach nur ein cleveres Nutzen der Regeln für sich? Ich finde, das ist genau Teil der Evolution, die ich gebraucht habe von Arsenal, nämlich ihr setzt das Tempo, ihr entscheidet und ihr lasst die anderen noch eure Pfeife tanzen. Wir haben darüber gesprochen, es gibt das eine oder andere, was mir zu viel ist, aber das zählt für mich zu dem absolut, das brauchen Spitzenteams aus meiner Sicht, deswegen würde ich Ihnen da fast sogar Applaus geben wollen, das ist genau das, was ich brauche. Und es ist im Übrigen so, dass das eigentlich jedes gute Team macht das so. Vielleicht jetzt nicht unbedingt im Zeitmanagement, eher dann an anderen Dingen, Schiedsrichterbeeinflussung etc., sei es vom Trainer ausgehend, ich meine, City nutzt auch die Aura Guardiolas für sich, alles andere wäre auch sinnlos. Alle großen Teams in der Geschichte haben das immer so gemacht. Und jetzt will ich nicht sagen, dass Arsenal schon ein großes Team der Geschichte ist. Sind sie nicht, keine Frage. Aber ist nicht immer schön anzusehen. Vor allen Dingen, wenn man es aus neutraler Sicht dann sieht, so ein Spiel, denkt man sich manchmal, komm jetzt, lass mal. Aber es ist legitim und es ist, glaube ich, für die eigenen Bedürfnisse und auch für das eigene Vorankommen wahnsinnig clever. Deswegen finde ich das, als ich es gelesen habe, habe ich mich nur bestätigt gefühlt in dem, was wir jetzt auch schon über ein paar Monate rausgearbeitet haben. Das hat echt ein Prozess stattgefunden.
Also ich finde es, also ich verstehe das natürlich, dass man als Zuschauer draußen sitzt und sich denkt, was soll der Mist? Und wenn man das, ich glaube, 9 von 10 wäre es nicht aufgefallen. Wenn die Zahlen da nicht liegen würden, dann wäre es 9 von 10 nicht aufgefallen. Wenn du die Zahlen liegen hast, sagst du dir, das sind ja richtige Schweine. Das, glaube ich, ist der Prozess. Und wenn du in diesem Prozess bleibst, als neutraler Zuschauer, dann wirst du wahrscheinlich sagen, finde ich irgendwie komisch, was soll das, finde ich jetzt nicht unbedingt sportlich, fair, bla 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 bla, alles okay. Ich glaube aber, wenn du, versetzt euch in die Lage der Spieler, versetzt euch in die Lage des Trainers, sagst du, also das ist selbst bei uns in der Mannschaft gewesen, dass der Trainer gesagt hat, Alter, wenn wir 3-0 führen oder 2-0 führen, dann wirfst du den Ball nicht gleich ein. Du lässt dir mal 3 Sekunden Zeit, bist du doof, du schmeißt auch den Ball nicht gleich rein. Und das ist ja genau der Punkt. Ich glaube, dass jeder das macht und wenn du, wir haben ja immer gesagt, Arsenal ist naiv, das war immer mein Take, die sind zu naiv, um zu gewinnen, das sind sie jetzt nicht mehr. Das kommt langsam. Sie nehmen sich dann die Spiele doch wieder. Deswegen, ich habe damit überhaupt kein Problem. Das macht jeder Gegner. Du suchst bei Arsenal und vor allem, nochmal, 9 von 10, der Vergleich, den ich gerade getroffen habe. Das ist ja überhaupt erst aufgekommen, weil Arsenal das gegen City gemacht hat und da waren sie 45 Minuten gegen den englischen Meister und ehemaligen Champions-League-Sieger in Unterzahl. wenn das gegen Leicester gewesen wäre, dann hätte kein Mensch nachgerechnet. Es war gegen City halt super auffällig, aber wie würdet ihr in Unterzahl gegen City agieren? Da glaube ich, ist jedem jedes Mittel recht. Und damit sage ich jetzt nicht, es geht gegen City, sondern es im Sinne von, ihr müsst alle gegen City sein, sondern im Sinne von, wenn du auf so eine unfassbar fußballerische Macht triffst, dann kannst du nicht sagen, wir gehen in den Infight, wenn du einer weniger bist. Wir schlagen uns mit denen jetzt die Köpfe ein. Das wirst du verlieren. Und das ist halt das, was ich meine. Das kann ich total nachvollziehen und der Rest ist einfach nur aufgebauscht. Das passiert. Und lustigerweise, es gibt in dieser Saison ein Spiel, in dem mehr Zeit rausgenommen worden ist im Schnitt. Und das war Aston Villa gegen Wolverhampton. Haben wir das auf dem Zettel gehabt? Nee, haben wir nicht. Und das zeigt ja schon alleine, wie absurd das Ganze ist. Aber ich wollte es untergebracht haben und eingeschätzt haben.
Ja, ist auch durchaus ganz gut so. Über City, glaube ich, muss man nicht so viel sagen. Gegen Newcastle, über die müssen wir wahrscheinlich mehr sagen. Ich werde nicht so klug aus denen. Es gibt die Spiele und die sind typischerweise gegen die schwierigsten Gegner, wo wir sehen, wie gut die sein können. Dann gibt es die Spiele, wo man denkt, so richtig gut war es nicht. Ohne Isak gegen City, die zum zweiten Mal in Folge nicht gewinnen, aber gegen Gegner, da ist es, glaube ich, auch in Ordnung. Und vielleicht muss man auch dann sogar rausstellen, dass sie am Ende aber auch nicht verloren haben. Ohne, das darf man auch nicht vergessen, ohne Rodri, ohne Kevin De Bruyne, ohne Nathan Ake, ist ja weiterhin so, dass da auch Personalprobleme da sind. Ich bin schon ohne Phil Foden auch in der Startformation. Das ist auch, wird, glaube ich, ein Thema in England, wenn er jetzt weiterhin nicht spielen würde, glaube ich einfach mal. So ist es für mich noch kein großes, auch wenn er natürlich schon gleich was gebracht hat nach Einwechslung. Aber ist jetzt zum frühen Zeitpunkt der Saison wahrscheinlich auch für die Gesamtspannung nicht unzuträglich, dass Arsenal das Ding dann gewinnt, auch in der Art und Weise, wie sie es gewonnen haben, und dass City das jetzt mal nicht gewinnt. Das kann aber sein, dass sich das jetzt gegen, also Fulham wird auch echt ein interessantes Spiel für City, weil da ein Gegner körperlich vor allen Dingen dagegen halten wird und im Grunde ja ganz viel von dem kopieren kann, was Newcastle ihnen gegeben hat an Spiel. Bin ich sehr gespannt, aber ich glaube, das können wir weitestgehend vernachlässigen. Das war halt einfach ein Spiel, in dem es jetzt zum ersten Mal auch für Erling Haaland, das muss man dann auch nochmal erwähnen, nicht unbedingt geklappt hat. Aber, und das ist ja auch ein Spiel gewesen, das viel diskutiert worden ist, auch eins, das ja sehr spannend war und in dem sich zwei Teams, die jung sind und auch jung spielen, würde ich jetzt mal sagen, gegenüberstehen, am Ende mit dem sehr viel besseren Ausgang. Brighton verliert gegen Chelsea Brighton verliert gegen Cole Palmer, der innerhalb von, ich weiß gar nicht wie vielen Minuten, auf jeden Fall der erste Spieler, der innerhalb einer ersten Hälfte vier Tore erzielt innerhalb eines Premier League Spiels. Das ist schon, also nicht, dass jetzt es noch großes Erstaunen bei uns hervorruft, dass Cole Palmer irgendwann mal durchdreht in einem Spiel. Aber diese Art und Weise ist dann schon wieder sehr besonders. Und Cole Palmer ist ja gerade so jemand wie, also das hält ja schon an, das Momentum, aber ist jetzt so seit einem halben Jahr derjenige, über den Fußballfans nur noch den Kopf schütteln. Und ich kann verstehen, warum.
Ja, ist einfach ein Phänomen. Also ich sag, wenn ihr zum Beispiel mal, wenn wir zum Beispiel über so Spieler wie Anthony schimpfen oder wie auch immer, ja, oder sagen, hey, der und der so. Cole Palmer ist das, wie ein Fußballer sein muss. Der muss an sich arbeiten, der muss an sich glauben und der braucht Selbstvertrauen ohne Ende. Nur so kann es funktionieren. Weil talentierte Spieler wie Cole Palmer das ist, gibt es wahrscheinlich auf der Welt, gab es vor ihm schon weit talentiertere Spieler. Aber es gibt wenige Spieler auf der Welt, die dieses Selbstvertrauen und diese innere Ruhe und diesen Glauben an sich selbst haben wie er. Und das ist das, was ich meine. Das ist ein herausragender Fußballer, brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Aber er ist jetzt auch nicht Lionel Messi-Talent. Trotzdem arbeitet er einfach ständig an sich weiter, er glaubt an sich und zieht es einfach durch. Und das ist mit einer unglaublichen Unnachgiebigkeit, wie ich das selten gesehen habe. Und das ist sein großes Talent. Dieser Glaube an sich selbst, diese Unverwüstlichkeit des eigenen Selbstvertrauens, und das ist unfassbar, dass er natürlich einen guten Abschluss hat, dass er einen guten Schuss hat, und das ist ja alles klar. Aber deswegen muss ich sagen, Hut ab vor ihm, ich habe mich da auch getäuscht, wir haben es ja damals gehabt, ich dachte, es wäre ein One-Trick-Pony, wenn er reinkommt, noch ein bisschen Show machen, und mehr ist es nicht. Jetzt muss man sagen, wenn City den auch noch hätte, das wäre unfassbar. Foden und Palmer und so weiter und so fort, das wäre unfassbar. Deswegen Hut ab an Cole Palmer. Ich habe da auch gedacht, das wird der nächste Flop. Der ist absolut gnadenlos überbezahlt. Nein, der ist, so wie der momentan spielt oder überhaupt wieder gespielt hat, der ist gnadenlos unterbezahlt. Der ist einer der besten Spieler der Liga und es ist ein absolutes Schnäppchen und der ist absolute Weltklasse, wenn er wirklich einen guten Tag hat, den er eigentlich fast immer hat. Und er ist der, also er ist, egal was Chelsea getan hat in den letzten Jahren, ja, was wir kritisiert haben, dass sie uns diesen Cole Palmer gezeigt haben, allein dafür gehören sie gelobt.
Ja, finde ich auch. Das ist so ein erstaunlicher Typ. Von auf der einen Seite ist es, glaube ich, der Großteil seiner Persönlichkeit ist diese Kälte, deswegen nennt man ihn ja auch Cold Palmer. Der bleibt die ganze Zeit cool, scheint irgendwie mal alles vor sich zu haben, und dann gibt's aber kaum einen Fußballspieler, bei dem ich mich erinnern kann, der so heiß läuft dann auf einmal. Das hat so, Gareth Bale hatte das immer mal, der sich dachte, wow, der hat dann mal so 20 Minuten drin, da gelingt alles und dann macht er das mit den langen Haxen auch irgendwie möglich. Und Palmer hat das auch. Und ich glaube, das habe ich mir mal sagen lassen, der ist sehr, sehr gut befreundet mit Noni Madueke, die, und dann habe ich gesagt, so, hä? Mit diesem, also falls ihr euch erinnert, letzte Saison, der Elfmeterstreit, wer schießt denn jetzt und wer nicht, dachte ich, die beiden können gar nicht miteinander. Aber ist wohl so, dass das zwei Typen sind, die überdurchschnittlich sich selbst gerne mögen und sehr viel Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten haben, und auf dieser Wellenlänge treffen sie sich und scheinen sich sehr, sehr gut zu verstehen. Und das ist, glaube ich, mit das Entscheidende, dass das bei Palmer so eine positive Arroganz ist, die so Dele Alli-mäßig, da haben wir das auch immer so besprochen, dass der einfach weiß, nee, kein Problem, wenn der Ball zu mir kommt, ich mach was. Und das sieht man ihm an, und das sieht man dann auch an der Klarheit seiner Aktionen. Dann hat er natürlich noch die körperlichen Vorzüge, Schusstechnik, bla bla bla, haben wir alles schon tausendmal besprochen. Und natürlich auch die strukturellen Vorteile genutzt, die dann, also Hürzeler mit dieser hohen Verteidigungslinie, mit wenig Tempo, gegen Chelsea, das haben wir schon im Spiel davor gesehen, gegen West Ham, wenn Enzo die Bälle da durchschneiden darf und Nicholas Jackson ist einfach ein begnadeter Läufer off Ball, dann ja, läufst du da wahrscheinlich ein ums andere Mal rein. Das ist sicherlich auch Teil der Wahrheit gewesen. Das sind zwei Teams, die einfach sehr, sehr jung sind, die sich einfach noch langsam hocharbeiten müssen, aber so weit, so gut von Enzo Maresca, würde ich jetzt mal sagen, oder eben von Cole Palmer, ganz wie er es haben wollte, aber das sind jetzt schon Woche für Woche individuelle Leistungen dabei, die erfreuen bei Chelsea, und das ist ja immer das kleine Ausfahrtfenster, das wir uns gelassen haben, dass wir gesagt haben, bei all dem Chaos im Recruitment kann es aber sein, das Talent ist so überbordend, dass es trotzdem irgendwann am Ende gut geht, und Maresca schafft es zumindest, eine nachvollziehbare erste Elf jetzt gerade auf den Platz zu stellen. Ich bin mir einigermaßen sicher, dass wenn es mal nicht mehr läuft, dann wird es wieder etwas unangenehmer, weil es einfach in der Natur der Sache liegt, deswegen wollte er das ja auch nicht so, wie es jetzt gerade ist, aber bis dato ist Chelsea, das muss man fairerweise sagen, es gibt kaum ein Team, wo du weißt, wenn du das einschaltest, dann wirst du gute zwei Stunden verleben können. Das ist bei Chelsea diese Saison definitiv der Fall, selbst in den Spielen, die jetzt nicht mit Torfestivals ausgehen. Das ist unterhaltsam, muss man fairerweise sagen.
Ist es immer. Genau, wir sind jetzt eigentlich schon durch, so gut wie. Eine Sache, die ich noch gerne ansprechen wollen würde, weil wir das Glück hatten, da, ja, das ist jetzt keine, es ist für den deutschsprachigen Raum eine Exklusivinformation, weil die so noch nicht gespielt worden ist, weil wir gerade bei Fabian Hürzler und Brighton sind. Ich weiß nicht, ob ihr mit seinem Schaffen vertraut seid. Jindrik Trpišovský ist Trainer von Slavia Prag und gilt so als der tschechische Jürgen Klopp, auch allein schon wegen der Kappe und so weiter, aber auch, weil er großer Jürgen Klopp-Fan ist und sich ein paar Dinge von ihm abgeschaut hat. Und der hat in einem Interview mit einem tschechischen Radiosender, so ist es, hat er gesagt, dass er Angebote hatte aus der Premier League, Nottingham Forest. Das war das größte Interesse, hat er gesagt, dass es gab. Da hat er auch wirklich mit denen gesprochen, aber er hat auch ein Angebot von Brighton & Hove Albion vorgelegen gehabt im Sommer. Er hat gesagt, dass es dort eben auch Gespräche gab, so quasi, aber er musste es am Ende ablehnen, weil er kein Englisch kann, so quasi war damals die Aussage. Also das, wenn ihr das mal gehört habt, also Fabian Hürzeler, dann in dem Fall nicht erste Wahl, so wenn das stimmt, wissen wir nicht genau, wer wann wo eher dran war, aber zumindest gab es dann einfach noch ein zweites Angebot, sagen wir es mal so, und das ist dann schon etwas, das ich auf dem deutschsprachigen Markt noch nicht gehört habe. Ich habe nur für euch zur Info, ich hatte Slavia Prag in der Champions League, beziehungsweise in der Europa League, und habe dort mit einem tschechischen Journalisten telefoniert, der gesagt hat, in Tschechien war das die Nummer 1 Meldung. Er hat nicht verstanden, warum das nie nach Deutschland gekommen ist. Jetzt hat es das geschafft. Man kann es auch nachschauen. Also es gibt wirklich im Internet, wenn ihr die beiden Namen googelt, könnt ihr diesen Artikel finden. Aber es ist wirklich in Tschechien dann ein großes Ding gewesen. Bei uns offensichtlich nicht. Klar, weil der Trainer jetzt auch nicht so bekannt ist. Aber ich finde, für euch als Premier League-Hörer, wenn wir so eine in Anführungszeichen Exklusivinfo, eingeschränkt Exklusivinfo im deutschen Markt natürlich, wenn wir die haben, glaube ich, dann schadet es nicht für euch, euer Bild wieder ein bisschen mit einem kleinen Pinselstrich ein bisschen voller zu machen.
Ja, und jetzt legen wir die Pinsel zur Seite, würde ich behaupten, weil das war's schon für diese Woche. Es ist jetzt eine Europapokalwoche vor uns, dann die nächste, letzte schon wieder vor der Länderspielpause. Und vielleicht gibt's ja dann schon die ersten Fakten, die geschaffen werden. Aber fürs Erste machen wir für heute zu und verweisen nochmal drauf, seid so nett, nutzt alles, was ihr habt. Die Algorithmen sind entscheidend über unsere Menschheit, deswegen müsst ihr sie bedienen, bitte. Und das tut ihr im Idealfall auch auf den Click-and-Rush-Kanälen bei Spotify, bei Apple, bei Deezer, bei wo auch immer ihr die Dinger hört. Lasst was da, zeigt einfach Interaktion mit dem Produkt Click-and-Rush, denn dann weiß der Algorithmus schon, ach Mensch, das ist denen nicht gleichgültig. Das hilft schon mal alleine sehr, sehr viel. Und freut uns natürlich auch immer.
Genau. Hört uns bei dieser oder bei der anderen. Mega-Gag. aber wir sind natürlich noch ein paar Dinge schuldig geblieben. Nämlich eine Sache noch, beziehungsweise zwei Sachen. Nämlich deine und meine. Meine, ich fange an. Ich bin am Samstag im Einsatz bei Arsenal gegen Leicester. 16 Uhr, wenn mich alles täuscht. Und ich bin dann im Einsatz am Sonntag bei Aston Villa gegen Manchester United. Das ist ja schon mal ein richtig krasses Duell. Da freue ich mich echt drauf. Genau, das sind meine Spiele am nächsten Wochenende.
Ich bin Samstag um 18.30 Uhr und das sind genau die Spiele, für die ich den Job mache. Everton gegen Newcastle, das wird ja ein schönes, physisches Gebolze, da habe ich schon richtig Bock drauf, freue ich mich echt sehr drauf.
Das ist echt ein Spiel, das stimmt. Also ich weiß ja, dass du beide Vereine jetzt irgendwie ganz cool findest, deswegen, ja, okay, kann ich mir vorstellen. Super, dann war es das von uns, von dieser Woche. Ich wünsche euch eine wunderschöne Champions League Woche, Europa League Woche, Conference League Woche, whatever you like. Hört uns, teilt uns, ihr habt es gehört, ihr wisst Bescheid. Schickt uns immer, was sich auch immer freut, wenn ihr ein Spiel von uns anschaut, machen viele ja auch schon. Vertaggt uns, teilt uns, wenn ihr den Podcast anhört, vertaggt und macht eine Instagram-Story, dass ihr ihn hört. Wir teilen das immer mit eurem Namen, wenn ihr wollt. Das heißt, ihr werdet mit uns verewigt und dann, genau. So machen wir das. Wir hören uns nächste Woche auf jeden Fall. Ich sag noch unser wunderschönes, obligatorisches Cheers.